Guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr, dass sie, dass du da bist. Ich werde dich mit du ansprechen. Wir sind hier in einem persönlichen Rahmen. Mein Name ist Oliver Schönberg und wir können uns gerne dann nach der Predigt gern weiterhin duzen. Ich bin ein gebürtiger Erzgebirgler, wohne seit 2017 in Monheim am Rhein, das ist bei Düsseldorf. Und bin seit Montag hier in Hagen und stehe auf dem Adolf-Nassau-Platz, um mit vielen Menschen über den Glauben an Gott zu sprechen. Und das mache ich seit 2015, mit vielen Menschen ins Gespräch sein über Gott und über Jesus. Und heute darf ich mit einem Thema hier sein, Nikodemus, religiös, aber nicht glücklich. Es gibt eine Frage, die alle Menschen treffen kann. Oder vielleicht auch schon trifft. Was gibt meinem Leben wirklich Halt? Stellen wir uns mal einen Mann vor mit dem Namen Thomas. Heißt hier jemand Thomas? Gut. Thomas ist kein oberflächlicher Mensch. Er denkt viel nach. Er trägt Fragen mit sich herum, die er nicht abschalten kann. Fragen wie, woher komme ich? Warum bin ich überhaupt da? Was gibt meinem Leben einen Sinn? Was passiert nach dem Tod? Gibt es Hoffnung, die stärker ist als der Tod? Thomas beginnt sich mit Religionen auseinanderzusetzen, mit dem Buddhismus oder mit dem Islam oder mit dem Hinduismus. Denn genau dort setzen auch Religionen an. Der Mensch fragt, woher komme ich? Warum lebe ich? Gibt es Hoffnung? Und Religionen geben verschiedene oder geben noch durch zusätzliche Rituale und Gebote Erklärungen. Was könnte sein? Religionen versuchen Antworten auf die Frage zu geben, was könnte sein? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Thomas liest, hört Vorträge, schaut Videos an, vergleicht Gedanken, schreibt, kauft sich Bücher, schreibt Notizen auf, hört sich Podcasts an. Er hat viel gelernt, er hat viele Antworten gehört. Und doch sitzt er abends da und merkt, ja, ich habe gesucht, ich habe nachgedacht, ich habe verglichen, aber da ist immer noch eine Frage, die offen bleibt. Wie komme ich wirklich zu Gott bei den vielen unterschiedlichen Aussagen? Wie komme ich wirklich zu Gott bei den vielen unterschiedlichen Aussagen? Und ich möchte euch hier in einen Bibeltext, in einen alten Bibeltext mit hineinnehmen, der uns da Auskunft gibt. Und dieser Bibeltext beschäftigt sich mit dieser Person, Nikodemus. Und dieser Text steht in Johannes Kapitel 3 und den möchte ich gern vorlesen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, die Bibel ist so ein lebensnahes Buch. Die ist ehrlich und erzählt uns keine Märchen, sondern sie sagt, oder spricht Klartext. Und wir haben hier die Bibel, Gottes Wort, schwarz auf weiß, dass wir nachlesen können, was Jesus, der Christus, gelehrt hat. Ich möchte diesen Text lesen. Und da heißt es im Johannes Kapitel 3, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Vers 14 weiter. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Soweit der Text. Gerne können Sie am Ende der Predigt eine Bibel mit nach Hause nehmen und den Text selbst nochmal nachlesen. Nikodemus, ein religiöser Mensch. Es steht, es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Nikodemus war kein Mensch, der Gott abgelehnt hat. Haben wir ja sogar in der Einleitung schon gehört. Er gehörte zu den Pharisäern. Das waren Menschen, die Gottes Gebote ernst nahmen. Sie kannten die Heilige Schriften, sie beteten, sie fasteten, vielleicht du auch. Sie kannten die Heilige Schrift. Sie achteten auf Reinheit. Sie wollten den Willen Gottes tun. Religion war nicht Nebensache, sondern Lebensmittel. Sie beschäftigten sich mit einer höheren Instanz, die ihnen Fragen geben sollte, wichtige Antworten oder die ihnen Antworten geben sollte. Nikodemus steht weiter in dem Text, er war der Oberste der Juden. Er hatte Einfluss, er war gebildet, er hatte Ansehen. Wenn man jemanden gefragt hätte, wer ist Gott nahe, hätte man wahrscheinlich auf ihn gezeigt, der ist Gott nahe. Der weiß viel, der beschäftigt sich mit diesen Dingen. Er war der Typ Mensch, über den man sagt, wenn der nicht gut genug ist, wer dann? Wenn der nicht gut genug für Gott ist, wer dann? Aber genau dieser Mann kommt zu Jesus. Und er kommt nicht bei Tag, sondern in der Nacht. Ich habe mich gefragt, wieso nachts? Vielleicht wollte Nikodemus nicht gesehen werden. Vielleicht hatte er Angst vor dem Urteil seiner Kollegen. Vielleicht wollte er ein ungestörtes Gespräch. Aber wenn man das so das Johannesevangelium liest und das Thema Nacht so ein bisschen drüber nachdenkt, ist oft Nacht mehr wie eine Uhrzeit. Nacht steht auch für Unsicherheit, für Orientierungslosigkeit. Ich kenne den Weg eigentlich nicht. Nikodemus kommt in der Nacht, aber offenbar ist auch in seinem Herzen etwas dunkel. Eine Frage, wo er keine Antwort hat. Eine Unsicherheit, die ihn vielleicht geprägt hat. Er ist religiös, ja, aber vielleicht nicht wirklich mit Gott im Klaren. Er hat Antworten für andere, aber vielleicht selbst noch offene Fragen. Das macht Nikodemus so aktuell. Viele Menschen können sagen, ich glaube schon irgendwie an Gott. Oder ich bin christlich erzogen. Oder ich bin doch gar kein schlechter Mensch. Oder ich finde christliche Werte wichtig. Aber wenn es persönlich wird, wird es unsicher. Kenne ich Gott wirklich? Was wäre, wenn ich heute wirklich vor Gott stehen würde, was wäre dann? Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat gesagt, und Sie können es hier oder du kannst es hier vorne mitlesen, ich werde im Laufe der Predigt dieses Bild weiter ausmalen. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes gefüllt werden kann, als allein durch Gott. Vielleicht kennt das jemand. Man besucht Gottesdienste, man hört christliche Lieder, man kennt ein paar Bibelverse, man möchte Gott nahe sein. Aber im Alltag denkt man drüber nach, die Frage kommt, hat Gott mich angenommen? Hat Gott mich wirklich angenommen? Liebt er mich? Muss ich noch etwas tun, damit Gott mich liebt? Man kann eine Bibel zu Hause haben und trotzdem leben, als gäbe es Gott nicht, als wäre Gott weit weg. Man kann eine christliche Sprache sprechen und doch keine Beziehung zu Gott haben, zu dem Schöpfer. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Ein Mensch hat viele Kontakte in seinem Smartphone und die meisten, die hier sitzen, haben wahrscheinlich eins dabei. Und manche haben 500 Kontakte, 600 Kontakte, manchmal vielleicht auch nur 70. Aber man hat Kontakte gespeichert, Namen mit Bildern vielleicht für die Social Media. Aber ein gespeicherter Kontakt, den man hat, bedeutet noch nicht, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Ich kenne ihn, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Beziehung entsteht, wenn man wirklich miteinander spricht, vertraut und Zeit miteinander verbringt. Da entsteht eine Beziehung. Es kann jemand sagen, ich glaube an Gott. Aber Gott bleibt manchmal wie ein gespeicherter Notfallkontakt. Wenn es schwierig ist, dann ruft man ihn an, dann betet man. Wenn man Angst hat, betet man. Aber im normalen Alltag steht Gott doch manchmal am Rande des Lebens. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen so. Und so kommt Nikodemus, der Lehrer, zu Jesus. Er sucht, er fragt, da fehlt etwas. Nikodemus spricht ihn an und er sagt, Rabbi, das heißt Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Dieser Mann erkennt, dass Nikodemus etwas Besonderes ist. Er sieht die Zeichen. Er merkt, da ist etwas, das von Gott kommt. Aber er sagt zuerst, es ist ein Lehrer. Er ordnet Jesus einen Lehrer zu. Das ist ein Lehrer. Damit sagt er im Grunde, du bist beeindruckend als Lehrer. Du hast etwas von Gott zu sagen oder über Gott zu sagen. Das ist auch heute weit verbreitet. Vielleicht auch bei dir. Man sagt, Jesus war ein guter Mensch. Jesus war ein moralisches Vorbild. Jesus hat wichtige Werte vermittelt. In manchen Religionen spielt oder gilt Jesus sogar als besonderer Prophet, als großer Lehrer. Das klingt zunächst respektvoll. Aber Jesus lässt Nikodemus nicht bei dieser höflichen Einschätzung, sondern er reagiert darauf und sagt direkt danach etwas ganz Interessantes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kommt, will mit Jesus über ihn sprechen. Du bist ein Lehrer Israel oder du bist ein Lehrer. Du hast etwas über Gott zu sagen. Und Jesus dreht den Spieß um und sagt, ich möchte mit dir reden. Über dich möchte ich reden. Und er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Und das sagt er zu einem Menschen, der sich mit Gott beschäftigt. Er sagt es zu einem religiösen Menschen, der die Schriften kennt. Ich habe mich gefragt, was meint Jesus hier eigentlich mit Reich Gottes? Kann er das Reich Gottes nicht sehen, mit den Augen sehen? Das Reich Gottes ist nicht irgendwo ein Ort, der weit weg ist. Das Reich Gottes bedeutet eigentlich, Gott herrscht hier als König. Und dort steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott. Gottes Reich bedeutet praktisch, Gott regiert im Leben eines Menschen. Das ist Gottes Reich. Gott ist der King. Die Bibel zeigt auf, wenn man das Johannesevangelium weiterliest, in der Person Jesus zeigt sich Gottes Reich. In Jesus zeigt sich, wer der King ist. Wie der King ist. Gott ist König. In Jesus zeigt sich Gott als König. Ganz anschaulich. In der Person Jesus handelt Gott. In Jesus, in der Person Jesus, kommt Gottes Herrschaft zu den Menschen. Und er möchte der König, der Bestimmer deines Lebens sein, meines Lebens sein. In Johannes steht, wenn man das weiterliest, dass Jesus von oben gekommen ist. Gott ist der Einzige, der oben ist. Und der ist runtergekommen. Der ist nun unten. Und ich möchte fragen an dieser Stelle, können wir das akzeptieren, dass Gott runtergekommen ist? Ich habe das Zitat von Blaise Pascal, ihr könnt es hier vorne lesen, an die Wand geworfen. Ich habe es verkürzt wiedergegeben. Da fehlt noch etwas, ganz bewusst. Und das könnt ihr lesen. Hier steht, im Herzen eines jedes Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer. So wie er sich in Christus offenbarte. Ein Mathematiker und Philosoph, Blaise Pascal. Er kommt, ist im Laufe seines Lebens zu dieser bemerkenswerten Erkenntnis gekommen. Gott kommt runter. Gott zeigt sich. Gott offenbart sich in einer Person. Genau das erkennt Nikodemus noch nicht. Er sieht Jesus als Lehrer, der viel zu sagen hat. Doch Jesus ist ja weit mehr als das. In ihm zeigt sich Gott selbst. Und solange diese Frage, wie kann ich Gott wirklich kennenlernen, unbeantwortet bleibt, bleibt auch eine Leere in unserem Herzen. Es ist eine Frage und wir haben keine Antwort. Wir beschäftigen uns vielleicht mit verschiedenen Religionen, wie dem Buddhismus, wie dem Hinduismus und etc., auch mit Esoterik, und suchen nach einer Antwort, wie kann ich Gott begegnen. Und wir hören viele Antworten und fragen uns, was ist die Wahrheit bei diesen vielen Angeboten? Und es bleibt eine Leere zurück, eine unbeantwortete Frage. Pascal hat erkannt, erst in Christus findet der Mensch den Schöpfer. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal fragen, können wir das akzeptieren? Jesus macht Nikodemus deutlich, im Reich Gottes ist Gott König. Jesus ist der König. Nikodemus erkennt es nicht. Jesus weist ihn darauf hin, dir fehlt etwas, um das zu erkennen, mit meinen Worten ausgesagt. Dir fehlt, um meine wahre Identität zu kennen, fehlt dir neues Leben. Er sagt in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht mit den Augen sehen. Und bei diesem neuen Leben, von dem hier Johannes spricht, geht es nicht um Reinkarnation, wie man es manchmal denkt, wie im Buddhismus oder im Hinduismus. Manche denken bei einer Wiedergeburt, das wäre es ja, an eine zweite Geburt in einem anderen Körper. Aber davon spricht Jesus nicht. Neue Geburt bedeutet, Gott gibt dem Menschen einen neuen Anfang. Gott bringt den Menschen in eine neue Beziehung zu sich selbst. Man kann auch sagen, Der Mensch bekommt eine neue Zugehörigkeit. Ein Beispiel. Meine Frau, ich bin seit 2017 verheiratet, hatte Pflegeeltern. Pflegeeltern, die sie angenommen haben. Dadurch bekam meine Frau ein Zuhause und eine neue Zugehörigkeit. Sie musste sich nicht diese Zugehörigkeit erkaufen. Sie musste nicht erst beweisen, wie wertvoll oder wie wertvoll sie ist oder ob sie genug getan hat. Sie wurde angenommen von diesen Pflegeeltern. Sie wurde angenommen. So ähnlich ist es mit dem neuen Leben. Gott nimmt Menschen an. Er nimmt Menschen an, die zu ihm kommen. Er gibt ihnen eine neue Zugehörigkeit. Du darfst mein Kind sein. Das ist die neue Zugehörigkeit. Du darfst mein Kind sein. Du gehörst zu mir. Und das ist für viele Menschen schwer zu glauben. Denn wir sind es gewohnt, unseren Platz zu verdienen. In der Schule gibt es Noten. Im Beruf gibt es Leistungen, die man bringen muss. In der Gesellschaft gibt es Vergleiche. Selbst in Beziehungen, die man führt, haben manche das Gefühl, ich muss mich ständig beweisen, dass der andere mich liebt oder dass der andere mich annimmt. Das gibt es auch. Viele leben innerlich wie in einem Punktesystem. Wenn ich genug leiste, bin ich wertvoll. Wenn ich genug helfe, werde ich anerkannt. Wenn ich genug richtige Dinge tue, nimmt Gott mich vielleicht an und schenkt mir seine Liebe. Aber Gott beginnt nicht neues Leben mit dem, zeig erstmal, was du kannst. Nikodemus kannte die Heilige Schrift und doch zeigt Jesus ihm, dir fehlt etwas Entscheidendes. Du brauchst Leben, das Gott dir selbst gibt. Gott möchte dir eine Identität zusprechen. Du kannst dir diese Identität nicht erkaufen. Nikodemus dachte vielleicht, ich muss noch etwas wissen. Du bist ein Lehrer, erzähl mir noch mehr über Gott. Wie kann ich durch das Bereichern meines Wissens Gott noch näher kommen? Jesus sagt, dir fehlt nicht mehr Wissen. Dir fehlt eine echte Bindung zu Gott, eine echte Beziehung zu Gott. Nikodemus ist religiös. Er beschäftigt sich mit höheren Dingen. Aber er ist nicht glücklich, weil er Fragen hat und keine Antworten. Und manch einer vielleicht hier auch. Man hat Fragen, man beschäftigt sich mit vielen Dingen, sammelt Informationen, bereichert sein Wissen und doch ist eine Unsicherheit da. Eine Unsicherheit. Was wird wirklich sein? Was ist wirklich Wahrheit? Kenne ich Gott wirklich? Nikodemus war auf der Suche, ein religiöser Mensch auf der Suche. Jesus begegnet ihm und sagt ihm deutlich, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus macht ihm deutlich, Bildung, sozialer Status oder Herkunft bringen dich dem Schöpfer kein Stück näher. Viele Menschen denken heute, wir sind doch alle Kinder Gottes, denken so manche. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Natürlich ist jeder Mensch ein geschaffenes Wesen von Gott und wertvoll für den Schöpfer. Jeder Mensch trägt Würde, weil er von Gott geschaffen wird, von der höchsten Instanz. Aber die Bibel unterscheidet sehr deutlich zwischen Gottes Geschöpf und ein Kind Gottes zu sein. Das ist was anderes, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes wird ein Mensch nicht durch Geburt, durch Herkunft oder religiöse Aktivitäten, vielleicht wie Nikodemus gedacht hat. Später macht Jesus deutlich, ob jemand mit Gott wirklich in einer Beziehung lebt und ihn als Vater kennt, ob jemand wirklich eine Beziehung zu dem Schöpfer hat, der ihm ja das zuspricht, du bist mein Kind. Der ihm jeden Menschen zusprechen möchte, du bist mein Kind. Und er erlebt, der Herr Jesus erlebt, in einer Diskussion mit, auch mit Pharisäern, ähnlich wie Nikodemus, da gab es eine Auseinandersetzung. Und er sagt zu den Pharisäern, zu den religiösen Menschen, wie Nikodemus es war, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen. Im Gespräch wird deutlich, dass diese Pharisäer keine Vertrautheit zu Gott hatten, zu dem Schöpfer, obwohl sie sich mit ihm beschäftigt haben. Denn wenn sie das hätten, diese Vertrautheit, würden sie Jesus lieben. Jesus macht deutlich, wer Gott wirklich kennt, kann Jesus dauerhaft nicht ignorieren. Darum ist die entscheidende Frage nicht nur, glaubst du irgendwie an Gott, sondern liebst du Jesus? Eine wichtige Frage, vertraust du ihm? Nimmst du ihn als den an, der von Gott gekommen ist, von oben? Jesus trifft eine ernste Aussage, wer mich wirklich liebt, wer Gott wirklich liebt, wird mich nicht ablehnen. Ich erwähnte, manche Leute finden Jesus interessant. Das ist nicht die Frage, sondern liebst du Jesus? Liebst du ihn? Vertraust du ihm? Wenn ein Mensch sagt, ich glaube an Gott, und es tun immer wieder viele Menschen, die ich auch heute wieder getroffen habe, und gestern und seit Montag, und auch viele, die hier mit sind, glaubst du an Gott? Die sagen, natürlich glaube ich an Gott. Aber innerlich, auf Jesus halten sie auf Abstand. Und wenn das geschieht, wenn ein Mensch sagt, ich glaube an Gott, aber mit Jesus habe ich nichts zu tun, vielleicht als Prophet oder guter Lehrer, dann stimmt etwas Grundlegendes in der Beziehung zu dem Schöpfer nicht. In einer menschlichen Beziehung merken wir sofort, wenn Vertrauen fehlt, wenn Untreue da ist, wenn der andere mir ständig ausweicht. Wir merken sofort, wenn der andere mich nicht mehr liebt, dann ist die Beziehung gestört. Das kennen wir aus unserem persönlichen Umfeld wahrscheinlich. Genauso das beschreibt die Bibel. Eine zerstörte oder gestörte Beziehung zu Gott. Wenn ich Jesus nicht liebe, ist die Beziehung zu dem Schöpfer gestört. Und dafür hat die Bibel ein ganz einfaches und schlichtes Wort, was sie gebraucht, um das zu beschreiben. Eine nicht intakte Beziehung. Und die Bibel gebraucht dieses Wort Sünde. Sünde ist nicht nur, wenn ich mal gelogen habe oder wenn ich unmoralisch gehandelt habe. Sünde ist eine gestörte Beziehung. Sünde heißt, der Mensch lebt nicht im Vertrauen zu dem, der oben ist. Ich habe mich gefragt bei dem Studium dieses Textes, ich habe ja gerade von Sünde geredet, da muss man auch automatisch von Schuld reden. Worin besteht eigentlich die Schuld von Nikodemus? Was hat er eigentlich gemacht? Warum sagt Jesus zu ihm, du bist quasi nicht von neuem geboren? Nikodemus hat nicht gestohlen. Er war kein Gewalttäter. Er führte ein geordnetes Leben. Er betete, fastete, beschäftigte sich mit den Heiligen Schriften. Viele hätten gesagt, ein guter Mensch, anständig. Und doch zeigt Jesus ihm, etwas Grundlegendes fehlt dir. Er kannte die Schriften, aber er kannte den nicht, über den die Schriften eigentlich schreiben. Er sah Jesus als guten Lehrer, aber er sah Jesus nicht als King, als den König, als den Messias. Der Messias, sein hebräisches Wort heißt der König. Und genau darin liegt seine Schuld. Und das ist gar nicht so weit weg von uns. Man kann jeden Sonntag in die Kirche gehen, in den Gottesdienst gehen, hier in die Church kommen, in die City Church kommen und trotzdem innerlich sagen, dem Ganzen vertraue ich nicht. Ich vertraue mir lieber selbst. Man kann beten, Lieder singen, in der Bibel lesen und doch denken, eigentlich bin ich da gar kein schlechter Mensch. Gott kann gefälligst mit mir zufrieden sein. Ich tue ihm einen großen Gefallen, wenn ich hier bin. Oder wenn ich bete oder Bibel lese. Man kann auch sagen, ich habe noch nie jemandem etwas getan. Ich bemühe mich, ich lebe ordentlich. Und das genau tat Nikodemus wahrscheinlich auch. Und Jesus lehrt, dir fehlt etwas. Dir fehlt eine intakte Beziehung zu dem Schöpfer. Von neuem Geborensein, von oben. Eine intakte Beziehung zu dem Schöpfer. Ich komme immer wieder mit Menschen ins Gespräch, die ich frage, glauben sie an Gott? Und sie sagen genau das. Ich gehe in die Kirche, ich lese manchmal in der Bibel, einmal im Monat vielleicht. Das reicht, sagen manche. Aber Jesus lehrt uns, das reicht ihm halt nicht. Du musst vom Neuem geboren sein, in eine intakte Beziehung eintreten. Und das ist unbequem für manche. Ein Beispiel. Ein guter Arzt, und der eine oder andere war vielleicht heute beim Arzt oder gestern oder diese Woche. Ein guter Arzt, wenn er wirklich ein guter Arzt ist und dir helfen möchte, verschweigt er die Ernsthaftigkeit deiner Krankheit nicht. Er nennt sie beim Namen. Er sagt ihr die Wahrheit, weil er möchte, dass du begreifst, was auf dich zukommt und wie du dein Leben ändern kannst, falls eine Umstellung noch notwendig ist oder möglich ist. Er sagt nicht, es ist alles in Ordnung, sie können so weiterleben wie bisher, sondern er sagt ihnen, das ist es. Sie müssen ihr Leben umstellen. Vielleicht ist es schon geschehen bei dem einen oder anderen. Es wäre nicht liebevoll, wenn er das verschweigen würde. Es wäre Unterlassung, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde. Jesus sagt hier eine unbequeme Wahrheit. Vielleicht für den einen oder anderen auch hier. Aber das sagt er nicht, um uns irgendwie zu verletzen oder etwas Böses zu wollen, sondern er möchte, dass wir in eine intakte Beziehung zu Gott kommen. Und diese Diagnose, die er dem Nikodemus sagt, du musst von oben geboren sein, betrifft alle, auch uns. Es geht darum, lebe ich einer Vertrautheit mit dem Schöpfer. Und der eine oder andere weiß, wer Familie hat, man kann in einem Haus gemeinsam leben als Familie. Und ich kenne es auch mit meinem Elternhaus. Man kann gemeinsam am Abendbrottisch sitzen und ständig dem Vater ausweichen. Man kann an einem Tisch sitzen und eigentlich gedanklich ganz weit weg sein. Man kann den Namen des Vaters tragen, den Nachnamen der Familie tragen. Aber man kann sagen, ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Das ist nicht meine Familie. Die anderen sind meine Familie. Und so kann man auch mit Gott unterwegs sein. Man kann sich mit Gott beschäftigen und ganz weit weg sein. Nikodemus oder der Herr Jesus lehrt in diesem Abschnitt, in Vers 18, Sie können es wieder lesen, Johannes Kapitel 3, Vers 18, eine weitere unbequeme Wahrheit, er sagt, wer an ihn glaubt, an den Sohn quasi, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Also wer Christus ablehnt, bleibt im Gottesgericht. Das ist eine unbequeme Wahrheit, eine weitere Angelegenheit, über die wir uns Gedanken machen können. Nicht, weil Gott hier Freude am Gericht hätte, sondern weil der Mensch Gottes Willen ablehnt. Wer nicht an ihn glaubt. Ein Beispiel, wenn ein Rettungsboot, wenn man irgendwo unterwegs ist auf hoher See oder auf einem See überhaupt und man kentert vielleicht und das Boot treibt weg und es kommt ein Rettungsboot, würde man doch nicht sagen, fahr wieder weiter. Das würde man nicht sagen, sondern man würde die Hand dessen ergreifen, der mir die Hand reicht aus dem Rettungsboot. Man will gerettet werden aus dieser Gefahr heraus. So ist es auch mit dem Herrn Jesus. Wer ihn ablehnt, lehnt Gott ab. Und wer Gott ablehnt, steht, wie auch da steht, unter dem Gericht Gottes. Und die Bibel spricht weiter davon, dass es ein endgültiges Gericht geben wird. Ein endgültiges Gericht heißt die ewige Trennung von Gott, wo Gott niemals sein wird. Und das beschreibt die Bibel auch wieder ganz schlicht mit dem Wort Hölle. Ein dunkler, ein finsterer Ort. Das ist schrecklich. Aber das ist eine Realität. Es ist keine kirchliche Erfindung, um Menschen Angst zu machen, um in die Kirche einzutreten. Nein, Jesus lehrt das. Das Gericht Gottes. Aber wir tragen natürlich unsere eigenen Entscheidungen. Und unsere Entscheidungen haben natürlich auch etwas mit Konsequenzen zu tun. Die Bibel will uns nicht im Unklaren lassen, was Gott über uns denkt. Und das ist manchmal nicht schön für uns. Wir wollen gerne ein gutes Gefühl haben. Aber es ist manchmal nicht lieblos, wenn man hört, du, das ist nicht richtig, was du tust. Denn das sagt man auch unter guten Freunden. Wenn ein guter Freund auf dem falschen Weg ist, sagt man auch, wenn er wirklich ein guter Freund ist, tu das nicht. Steig nicht ins Auto, du hast zu viel getrunken. Weil der gute Freund einem wichtig ist. Wenn wir weiter den Sohn Gottes ablehnen, wie in diesem Vers steht, ist unser Weg einfach der Weg in die Dunkelheit, in die Hölle. Und das ist ja unsere eigene Entscheidung, weil wir ja Gott ablehnen, beziehungsweise den Christus ablehnen. Ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation, die viele Jahre her ist, aus meinem Leben. Ich hatte einen Handyvertrag abgeschlossen. Und damals telefonierte ich viel und schrieb viele SMS. Jeden Monat kamen die Rechnungen ins Haus. Eigentlich war mir klar, ich musste die Rechnung bezahlen, ich habe einen Vertrag hier unterschrieben. Aber wenn Geld auf meinem Konto war, räumte ich mein ganzes Konto leer, weil ich natürlich Geld brauchte für meine anderen Aktivitäten. Somit konnte dann die Firma nichts abbuchen. Die Rechnungen wurden nicht bezahlt. Zuerst passierte nichts. Ich konnte weiter telefonieren, mein Telefon wurde nicht gesperrt. Die Firma reagierte nicht sofort. Und genau das macht es so gefährlich. Innerlich dachte ich, es wird schon irgendwie gut gehen, es geht so weiter. Es gab keine Sperrung. Über Monate hinweg habe ich weiter telefoniert und mein Konto leer geräumt, bevor die Abbuchung kam, und weiter telefoniert und SMS geschrieben. Es kam dann irgendwann nach ein paar Monaten die erste Mahnung. Die ignorierte ich, dann kam die zweite Mahnung und die ließ ich auch links liegen und dann kam die dritte Mahnung und wieder reagierte ich nicht. Aber die Sache war damit ja nicht erledigt, weil ich damit nicht reagierte. Mit jeder Mahnung wurde deutlich, dass meine Entscheidung Folgen hatte und irgendwann mal war ein großer, vierstelliger Betrag, den ich begleichen sollte, mit einem Schlag. Und es wurde mit Androhung gerichtlicher Schritte. Dann wurde es eng für mich. Also, ich habe eine Entscheidung getroffen und nun hatte ich die Konsequenzen. Die Konsequenzen waren mir nicht sofort klar. Die offenen Rechnungen blieben bestehen. Mein Ignorieren war meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen, ich habe einen Vertrag unterzeichnet. Und viele Menschen leben genau so, als hätten ihre Entscheidungen vor Gott keine Folgen. Gott reagiert ja nicht, ich kann so weiterleben wie bisher. Man sagt sich, ich bestimme selbst, ich brauche Gott vielleicht nicht in meinem Leben. Ich entscheide selbst, was richtig ist. Vielleicht sagt der eine oder andere, später beschäftige ich mich mit Gott. Und weil nichts sofort passiert, weil nicht sofort Gott eingreift in meinem Leben, denkt man, so schlimm wird Gott nicht sein. Ich habe ja noch Zeit. Aber die Bibel lehrt uns, die Schuld verschwindet nicht dadurch, dass man sie ignoriert. Sie bleibt dennoch da. Auch wenn ich denke, sie ist weg, sie bleibt dennoch da. Eine gestörte Beziehung zu Gott heilt nicht dadurch, dass man nicht darüber nachdenkt. Ist eine gestörte Beziehung. Auch wenn ich es mir einrede, da ist nichts. Deswegen die Frage, liebe ich Jesus? Der Herr Jesus spricht mit Nikodemus. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst neues Leben. Nikodemus versteht es zuerst nicht und er fragt, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Der Herr Jesus reagiert, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Der Jesus knüpft an einen Bibelvers aus dem Alten Testament von einem sehr alten Propheten an, dem Propheten Hesekiel oder Hesekiel. Und da steht geschrieben in diesem alten Propheten, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Hier sagt Gott durch den Propheten, was der Mensch braucht. Reinigung von Schuld und Unreinheit. Reinigung von der Sünde. Das muss man sich erstmal eingestehen. Der Literaturhistoriker C.S. Lewis, ein Atheist gewesen, viele Jahre, hat einen Widerstand gegen Gott gehabt. Er war ein sehr prüfender Mensch, wollte Kontrolle behalten. Und sinngemäß beschreibt er in dem, was er da niedergeschrieben hat, er beschreibt seinen Stolz, den er gegenüber Gott hatte, wie einen Panzer. Ein Panzer, so schreibt er schützt, aber genauso schließt ein Panzer auch ein. Genauso kann Religion manchmal werden, wie ein Panzer, aus Wissen, aus Ansehen, aus Kontrolle. Jesus sagt zu Nikodemus nicht, poliere deinen Panzer, sondern du musst ihn ablegen. Neues Leben. Genau das ist, was er Nikodemus mitgibt. Es ist nicht dein Wissen, dein Ansehen, deine Kontrolle, was dich in die Beziehung zu Gott bringt, sondern Gott selbst, von Neuem geboren, bedeutet nicht, ich übernehme ein paar christliche Werte. Von Neuem geboren bedeutet, ich gebe Gott Recht. Ich erkenne an, es ist Sünde, dass ich mein Leben ohne ihn geführt habe. Es ist Sünde, wenn ich mich nicht auf ihn verlasse, sondern auf mich selbst. Es ist Sünde, wenn ich Gott zwar respektiere, aber Jesus nicht liebe. Es ist Sünde, wenn Jesus nicht der König in meinem Leben ist. Und hier kommt eine Frage auf, wenn das alles Sünde ist und das ist unbequem und der eine oder andere ertappt sich vielleicht. Wie komme ich da los? Wie wird meine Schuld vor Gott beseitigt, wenn ich selbst nichts tun kann? Wie kann die Trennung aufgehoben werden? Wie kann ich wirklich in eine Beziehung zu Gott treten, zu dem Vater? Wie kann ich wirklich Vater sagen? Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen, wie ich es im Jahre 2009 getan habe, mit Gott ins Reine zu kommen? Und das führt uns zu einer weiteren Aussage in diesem Abschnitt, nämlich zu Kapitel 3, Verse 14 bis 15, wo Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus erinnert den Nikodemus an eine alte Stelle aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose. Das Volk Israel war in der Wüste. Die Menschen regten sich über Gott auf. Sie waren unzufrieden und undankbar und lehnten sich innerlich gegen Gott auf. Und dann kamen plötzlich giftige Schlangen. Der Biss war tödlich. Viele wurden gebissen. Kein guter Vorsatz, kein gutes Benehmen konnte das Gift aus dem Körper entfernen. Nichts hat funktioniert. Kein genug Geld, keine Spende hätte das Gift aus dem Körper transportieren können. Keine Leistung. Der Mensch brauchte Gottes Hilfe. Und Gott gab dem Mose eine ungewöhnliche Anweisung. Er sagte, eine Schlange aus Bronze sollt ihr an einer Stange erhöhen, also wie ein Banner, wie so eine Flagge. Und jeder, der gebissen wird und diese Schlange anschaut, der wird überleben. Das war kein Zauber. Es war keine menschliche Leistung. Und genau das, was hier beschrieben wird, was er dem Nikodemus sagt, wendet er auf sich selbst an. Er sagt, so wie die Schlange erhöht wurde, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. So muss ich erhöht werden. Er spricht über sich selbst. Und in der Tat, Jesus wird erhöht. Er wird erhöht am Kreuz. Da wird er erhöht. Und an so einem Kreuz damals hingen nur Verbrecher der übelsten Sorte. Verbrecher, die gegen das römische Gesetz verstoßen, die Gesetze gebrochen haben. Schuldige Menschen hängen dort. Und dort wurde auch Jesus angenagelt an so einem Kreuz. Wie ein Verbrecher, wie ein Schuldiger. Aber die Bibel lehrt uns, er war kein Schuldiger, er war ein Unschuldiger. Die Bibel lehrt uns, genau an diesem Ort, wo Schuldige hängen und wo Jesus hing, trägt er unsere Schuld. Genau an diesem Ort wird unsere Schuld beseitigt. Genau an diesem Ort wird die Trennung zwischen dem Schöpfer und mir beseitigt. Die Menschen in Israel, was ich erwähnte, sie blickten zur Schlange. Jesus lehrt, komm zu mir an diesem Kreuz. Sieh mich an. Ich trage hier deine Schuld. Ich habe vorhin erwähnt, man lebt immer wieder in so einem Punktesystem. Ich muss doch etwas tun. Hier tut Gott etwas. Er trägt deine Last, deine Schuld. Das, was dich auf Distanz gehalten hat zwischen dem Schöpfer, das trägt er dort. Die Kreuzigung, wie wir sie hier erlebt haben oder wie sie erlebt habt, ist historisch bezeugt. Der römische Historiker Tacitus berichtet, wie Jesus unter Pontius Pilatus die äußerste Strafe erlitten. Das war die Kreuzigung. Also der Glaube, der christliche Glaube, der Glaube an Jesus, die Vergebung dadurch, dass er unsere Schuld getragen hat, hängt nicht an schönen Gedanken, an einer schönen Geschichte, sondern an einem historischen Ereignis. Es ist geschehen. Jesus wurde angenagelt. Aber es ist auch geschehen, dass er nach seinem Tod in ein Grab gelegt worden ist. Und es ist geschehen, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Das Grab ist leer. Und übrigens war genau das, die Auferstehung, der Motivator, dass die Schüler von Jesus keine Angst mehr hatten, zu erzählen, dass Gott in Christus war, dass durch Jesus Vergebung der Schuld möglich ist. Die hatten vorher Angst gehabt. Jesus hängt am Kreuz. Alles ist vorbei. Und Jesus ist auferstanden, seinen Schülern begegnet. Sie haben ihn gesehen. Und nicht nur diese 12, sondern über 500 Leute. Stellt euch einen Gerichtssaal vor. Und ein Richter fragt, was habt ihr gesehen? 500 Zeugen sagen so und so und so. Da käme keiner auf die Idee. Das ist alles Quatsch. Ihr habt euch alle abgesprochen. Es ist geschehen. Die Jünger waren motiviert, ja, ich muss das erzählen. Diese Situation, die wir hier erlebt haben oder die wir hier sehen, diese lädt uns ein. Diese lädt uns zur Umkehr ein. Das ist die Einladung auch an Nikodemus. Und das ist die Einladung auch an uns. Er lädt uns ein, ehrlich zu sein, unsere Lebensgeschichte auszupacken, auf den Tisch zu legen und zu bekennen, wer ich bin und zu erkennen, Gott war in Christus und ich kann Gott kennenlernen, wenn ich zu Jesus komme. Ich kann ewiges Leben erlangen, wenn ich zu Jesus komme. Nicht durch Geld oder andere Aktivitäten oder Wissen, sondern durch den dort. Jesus sagt sogar in diesem Abschnitt einen sehr prägnanten Vers, der steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Unser Lebensweg von Gott weg, geradewegs in die Hölle, muss nicht das letzte Wort haben, sondern wir können hier umkehren, wir können hier Halt machen und bekennen, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Schuld getragen hast und mir neues Leben gibst. Der Jesus lädt uns ein. Vor dem Kapitel 3, was wir gerade uns angeschaut haben, ein Stück weit, befindet sich Kapitel 1. Und da steht etwas ganz Besonderes. Da heißt es, alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ein Kind Gottes zu werden. Alle, die ihn aufnahmen, wen? Den dort, der am Kreuz hängt, der gestorben ist, unsere Schuld getragen hat, aber der auch auferstanden ist und lebt. Übrigens, alle religiösen Führer sind tot, sind gestorben. Jesus ist der Einzige, der von den Toten zurück in das Leben gekommen ist und lebt. Wir glaube, ich vertraue mein Leben einem Lebenden an. Keinem Toten. Ich folge einem Lebenden. Keinem Toten. Und dieser Lebende, der führt mich in sein Königreich. Der Lebende ist der King, der König. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, ist er schon dein König, der Bestimmer deines Lebens? Nikodemus war religiös. Er war nicht glücklich. Fragen, keine Antworten. Er wusste über vieles Bescheid. Und doch war eine Distanz zu dem Vater, zu dem einen Gott. Jesus lehrte ihm, du musst von Neuem geboren werden. In eine intakte Beziehung zu Gott eintreten. Wie geschieht das? Nimm mich auf. Nimm mich auf. Und hier möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, auch wieder mit Konsequenzen, natürlich. Die Entscheidung, Jesus nicht aufzunehmen, zu ignorieren, sehen wir, die Hölle steht da. Das ist die Konsequenz. Die andere Konsequenz, wenn ich Jesus liebe, Umkehr zu dem Schöpfer, ewiges Leben. Auch eine Konsequenz. Was möchtest du wählen heute bei dem, was angeboten wird? Ich möchte dich einladen an dieser Stelle, wir sind am Ende, dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich einladen zu einem Gespräch. Wenn du dein Leben wirklich in die Hand dessen darlegen möchtest, der deine Schuld getragen hat, dann komm zu mir und wir können miteinander beten. Das heißt, mit Gott reden und du kannst dein Leben in Gottes Hand legen und Jesus danken. Wenn du sagst, natürlich, auch diese Möglichkeit gibt es, ich kenne dich nicht, du bist mir so ein Fremder, dann schau dich hier um und guck, wen kennst du hier? Mit wem hast du schon mal gesprochen? Wer ist vertrauensvoll? Dann geh zu dieser Vertrauensperson, wo du weißt, diese folgt Jesus nach. Die hat ihn lieb, besucht ja auch die Gemeinde. Dann geh zu dieser Person und sage ihr, ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen. Ich habe erkannt, meine Beziehung zu Gott ist nicht intakt, auch wenn ich viel gemacht habe. Da fehlt etwas. Dann geh auf diese Person und sag das. Und diese Person wird dir helfen, wird mit dir beten, wo du dein Leben in Gottes Hand legen kannst. Wenn du sagst, gut, ich brauche noch Zeit, dann geh nach Hause. Dann geh nach Hause und wenn du weiter darüber nachdenkst und du wirklich die Entscheidung treffen möchtest, manchmal muss man das sacken lassen, dann geh zu Hause auf deine Knie, sofern du das kannst, oder steh auf. Es ist ein Zeichen der Unterwerfung und des respektvollen Umgangs. Schließe deine Augen, ein Zeichen der Konzentration, alles ausblenden, das Smartphone ganz weit weglegen. Falte deine Hände, auch ein Zeichen der Konzentration. Und rede mit Gott. Bekenne deine Schuld, deine Ignoranz, den Stolz, was du hier erkannt hast. Und danke Jesus für das neue Leben, was er gibt, dadurch, dass er deine Schuld getragen hat. Und wenn du das wirklich ernst gemeint hast, dann komm morgen wieder hierher oder zum Bus auf dem Adolf-Nassau-Platz und such dir eine Person mit einem blauen T-Shirt, so wie auch hier, und erzähl das, oder wie hier, und erzähl genau das. Und da wird man sich mit dir freuen und Gott danken. Und da wird man dich einladen, hier mit hierher zu kommen, die Bibel zu lesen, zu singen, Gott zu loben. Und da wirst du noch viele andere Leute kennenlernen, die das Gleiche erlebt haben. Sie haben eine Entscheidung getroffen, mit dem Herrn zu leben. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich werde jetzt noch gleich beten, dann noch ein Lied, oder? Dann singen wir noch ein Lied. Und danach gibt es noch Möglichkeiten zum Gespräch. Es gibt auch noch Leckereien und Trinkerei, wie auch in den letzten Tagen. Möchte ich trotzdem nochmal daran erinnern, treff eine Entscheidung. Ich möchte beten und wer kann, den bitte ich aufzustehen.